Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Das Orchester Nord unter Martin Wahlberg, ungemein forciert auf hohem Energielevel, gelesen dieser Tambourin aus Céphalée, Procri von André-Ernest Modeste Grétry. Grétry zu Lebzeiten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Meister des Kontinents, heute nur noch selten aufgeführt das Œuvre des belgisch-französischen Komponisten, der immerhin rund 70 allein Bühnenwerke hinterließ. Das Album Mozart Grétry 1773 mit dem norwegischen Orchester Nord und Dirigent Martin Wahlberg erschien in diesen Tagen beim französischen Label Aparté. Ja, was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Unsere Reihe mit Jahrhundertaufnahmen wird fortgesetzt, heute mit dem 8. Madrigalbuch von Sigismondo Dindia. Wir stellen historische Aufnahmen mit den Boston Symphony Chamber Players vor. Involviert als Kammermusikexperte darin Schauspieler Sir Peter Ustinov. Außerdem gelegentlich aktuelle Einspielungen, Gespräche mit Dirigent Manfred Honeck und Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. Und den Fragebogen Plattencheck, den beantwortet in dieser Ausgabe der Empfehlung die Geigerin Caroline Wittmann. Josu de Slaun, diesen spanischen Pianisten, gilt es unbedingt auch hierzulande zu entdecken. Schier unbegrenzte handwerkliche Potenziale, klangliche Varianz, Transparenz und die Affinität zu Drama und Zuspitzung. Unter de Slauns Händen, da kennen sich selbst weithin bekannte Werke aus ungehörten Perspektiven. Gerade legte der Spanier beim Label IBS Classical eine Auswahl von Haydn-Sonaten vor. Wir brachten den dritten Satz Finale Presto aus der Sonate Nummer 46 in E-Dur, Hoboken 1631. Was uns führt zu einer weiteren Ausgabe der Reihe mit Jahrhundertaufnahmen. Darin vorgestellt werden zeitlose Referenzaufnahmen aus 90 Jahren Schallplattenhistorie. Auf der Agenda heute das 8. Madrigalbuch des italienischen Hochrenaissance Meisters Sigismondo Dindia. Markus Stäbler über die Aufnahme der Werke seitens des italienischen Ensembles Insieme Vocale d'altro canto.
Se tu, Silvio, crudel, mi sai tasti, quel che tuo sai tasti e feristi quel segno.
Die Aufnahme überrascht mit einem ungewöhnlichen Einstieg. Eine Schauspielerin rezitiert den Text des ersten Madrigals. Und wie sie das tut. Roberta Biaggiarelli spricht nicht nur, sie schmachtet, seufzt und stöhnt.
Quelle mani a ferirmi han seguito lo stil dei tuoi begli occhi.
Selbst wer kein Wort Italienisch kann, versteht ungefähr, wovon hier die Rede ist. Es geht, wie so oft im Madrigal, um die Lust und den Schmerz der Liebe, ums Verzehren und Begehren. Und das ist dann auch in der Musik zu spüren. Grausamer Silvio, wenn du mich trafst, trafst du nur, was dein ist. In seinem 8. Madrigalbuch hat Sigismondo Dindia Ausschnitte aus Giovanni Battista Guarinis Il Pastor Fido vertont, auf Deutsch Der treue Hirte, ein damals sehr populäres Schäferdrama mit vielen tränenreichen Monologen und Szenen voller Sehnsucht, Klagen und Verlangen. Die Aufnahme hat den Ton der Musik wunderbar eingefangen, weil der Ausdruck klar im Vordergrund steht. Dass sich eine Solistin oder ein Solist am Affekt und den Betonungen der Sprache orientiert, ist nicht so ungewöhnlich. Aber wie auch das Ensemble dann zu einer einzigen Stimme wird und den Rhythmen und Akzenten des Textes folgt, das habe ich so vielleicht noch nie gehört. Natürlich ist es von Vorteil, wenn die Sängerinnen und Sänger Muttersprachler sind. Aber man muss damit auch etwas anfangen. Und das tut Dario Tabia mit seinem Ensemble Insieme Vocale d'altro canto. Die Interpreten lösen die expressive Textausdeutung auch musikalisch ein, die die Schauspielerin und der Schauspieler der Aufnahme mit ihren Rezitationen vor jedem Madrigal versprechen.
Dorinda, adiro mia.
Dabei beleben die Sängerinnen und Sänger die Sinnlichkeit der Musik. Ihre sexuellen Anspielungen und Doppeldeutigkeiten sind nicht zu überhören, wenn etwa die Schäferin Dorinda lustvoll von der Spitze seufzt, die sie durchbohrte, und wenn ihr geliebter Silvio dann noch einmal nachfragt, wie heftig traf dich der Pfeil? Mitglieder von Insieme Vocale d'altro canto der erotisch aufgeladenen Stimmung der Musik nachspüren, ohne zu übertreiben. Wie sie genau den richtigen Ton treffen, finde ich auch über 25 Jahre nach dem Erscheinen der Aufnahme immer noch fesselnd. Damit belebt die Produktion diese hinreißenden Werke, in deren teilweise sehr ausgedehnten Solopassagen sich schon der Übergang vom Madrigal zur Oper andeutet.
Die letzte Blütezeit des Madrigals Anfang des 17. Jahrhunderts. Neben Monteverdi und Gesualdo zählte Sigismondo d'India zu den bemerkenswertesten Komponisten dieser Zeit. Für das Label Stradivarius hat das Ensemble Insieme Vocale d'Altro Canto unter Dario Tabia das 8. Madrigalbuch des Meisters eingesungen. Für unseren Autor Markus Stäbler und mich fraglos eine Jahrhundertaufnahme. Super Flumina Babylonis, was für eine Pracht. Da treffen sich suggestive Kraft und der Pomp von Versailles mit galantem Stil in den Motetten des französischen Barockkomponisten Charles Hubert Gervais. Er schrieb sie für die Kapelle von Ludwig XV. Aufgenommen haben sie für das Label Château de Versailles Spectacle die Ensembles Les Ombres und Chœur du Concert Spirituel unter Sylvain Sartre in der opulenten Schlosskirche von Versailles. Eine deutliche Empfehlung für Kirchenmusikaffine. Damit, Stichwort Königsdisziplin, damit zum Thema Kammermusik. Sie macht einen beträchtlichen Teil des verfügbaren Katalogs aus, doch die Labels weltweit wissen immer wieder zu überraschen mit reizvollen Repertoireentdeckungen, brillanten Exegesen oder historischen Preziosen. In letztere Kategorie fällt die 10-CD-Box Boston's Symphony Chamber Players The Complete RCA Album Collection 1964-68. Nun ist es ja mittlerweile Status quo bei den wichtigen internationalen Orchestern, dass sie eine oder mehrere Kammermusikformationen aus den eigenen Reihen sich halten, Ensembles, die auf hohem Niveau musizieren, aber die Boston Symphony Chamber Players, die fungieren bis heute als Maßstab. Nachzuhören auf besagter Veröffentlichung des Labels Sony Classical, die wesentliche Werke, Werke unterschiedlicher Besetzung der Kammermusikgeschichte abbildet. Auf einer Bonus-CD schließlich diskutieren Peter Ustinov, Dirigent Erich Leinsdorf und einige Mitglieder der Formation das Thema Kammermusik. Durchaus kurzweilig dabei der Auftritt von Schauspieler Sir Peter Ustinov, der sich als Aficionado der Gattung outete.
I'm probably more surprised to find myself on this record than even you are to find me. And I needed some persuasion because I really don't set myself up not only as an authority, but even as a qualified enthusiast for music in general. I'm one of those unfortunate people who, when no one's around, closes the door, gets up on a chair and conducts to the gramophone or the phonograph or the radio. In fact, my wife, with great understanding, gave me a baton for my last birthday for just these pursuits, but that hardly justifies my appearance on the record about chamber music, were it not for the fact that chamber music being the most professional of all musics, in the sense that it is the most transparent, the most difficult for unprofessional musicians to hide behind each other in, if you follow me. It's also, in that sense, the most accessible because it is music which is strictly for amateurs, music for a room, and therefore it was the music, the way people amused themselves before the invention of TV, of all sorts of other diversions. In that sense, it's really the link between the amateur and the professional par excellence.
Sir Peter Ustinov über seine Beziehung zur Kammermusik, ein Ausschnitt aus einer Diskussionsrunde zum Sujet mit Mitgliedern der 1964 ins Leben gerufenen Boston Symphony Chamber Players. Zu finden auf der Bonus-CD der 10-CD-Box der Formation, die jetzt von Sony Classical veröffentlicht wurde. Die Aufnahme des Brahms Klavierquartetts C-Moll Opus 60 entstand im Jahr 1966. Aus dem zweiten Satz, Scherzo Allegro, der folgende Ausschnitt. Die Boston Symphony Chamber Players mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Satz Scherzo Allegro aus Johannes Brahms Klavierquartett in C-Moll Opus 60. Hofmeisters Empfehlung von Boston damit nach Pittsburgh kommen wir zu Manfred Honeck. Der österreichische Dirigent reüssiert seit 2008 erfolgreich am Pult des Pittsburgh Symphony Orchestra und hat seither mit den Musikern zahllose Einspielungen vorgelegt. Honecks jüngstes Projekt, Beethovens 6. Sinfonie, die sogenannte Pastorale, und Stephen Stuckeys 2011 entstandenes Werk Silent Spring. Beide Werke im Zeichen von Landschaft und Natur live eingespielt für das hauseigene Label Reference Recordings. Gelegentlich eines Konzertes des Orchesters unlängst in Dresden sprach ich mit Manfred Honeck über die Aufnahme. Herr Honeck, Ihre Arbeit mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra zeichnet sich unter anderem durch eine bemerkenswerte, eine beispielhafte Einspielungsdichte aus. Aufgenommen, zumeist live, wurden Repertoire-Wegmarken wie Sinfonien von Brahms, Dvorak, Tschaikowski oder Bruckner. Im Fokus überdies wichtige Beethoven-Sinfonien wie die 3., die 5. und 7. und jetzt eben auch dessen 6., die sogenannte Pastorale. Die ist, was ihre Konzeption angeht, ein Solitär innerhalb des Zyklus. Was interessiert Sie besonders an diesem Werk?
Die 6. Symphonie ist ein Kontrast zur 5. In der 5. gibt es sehr viel Politisches, sehr viel Drängendes. Es ist eine Schicksalssymphonie, motivisch hervorragend gearbeitet. Die 6. Symphonie ist genau das Gegenteil. Ich glaube, dass Beethoven hier diese Idylle und das, was er am Land eben erleben durfte, auch musikalisch perfekt beschrieben hat. Beethoven hat die Natur ja geliebt, er hat es selber in etlichen Briefen immer das hervorgehoben, wie sehr er die Ruhe findet abseits der Stadt und wie sehr er sich sehnt danach, an auf das Land zu kommen. Hier findet er Frieden. Es ist reine Idylle und die Härten des Landlebens und die Schönheiten des Landlebens hat er so wunderbar in diese Partitur erkennen lassen und in die Musik gesetzt. Für mich war es eine Freude, dass diese CD mit dem Pittsburgh Symphony Orchester machen zu dürfen.
Naturerfahrung, Naturempfinden, Landschaftserfahrung in Klang zu transferieren, gefiltert zumal durch das ureigene Empfinden abzubilden, das ist mehr als nur Spiegeln von Natur, wie sie dann später die sogenannte Programmmusik realisierte. Das zeigt eine Umdrehung, eine Dimension mehr. Wie beschreiben Sie entsprechend Ihren Zugang zum Werk?
Um es empfinden zu können, muss ich es auch so spielen lassen, dass ich es empfinde. Das heißt, wenn ein Donnerschlag nicht als Donnerschlag empfinde, dann werde ich das nicht wahrnehmen können. Also wir müssen da schon sehr genau das auch nachempfinden lassen, musikalisch. Oder das Fließen des Wassers am Schreiberbach in Grinzing. Oder die Vögel, die hat er ja selber auch gemacht. Er hat es sogar mit Namen benannt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also er wusste ganz genau, was er schreibt und was er gehört hat. Und das also musikalisch auch darzustellen, finde ich ganz, was falsch wäre, wenn man sich an diesen Notentext nicht halten würde, wenn man also viel, viel mehr draus machen wollte, als das drinnen steckt, das wäre wieder falsch. Und das meinte diese Übertriebenheit, das wäre nicht richtig. Aber wie gesagt, also ein Gewitter ist ein Gewitter und Wassermassen sind da und ein Wind pfeift halt eben und das darf durchaus auch so dargestellt und das ist auch im Sinne Beethoven.
Beethovens 6. Sinfonie auf der CD gegenübergestellt ist ein Werk des US-amerikanischen Komponisten Stephen Stuckey, Silent Spring. Was intendieren Sie mit dieser Kopplung? Gibt es programmatische Linien, die die Werke verbinden?
Dieses Stück behandelt eben die Sorge um die Umwelt und das unser Klima. Und ich habe es doch sehr interessant gefunden, dieses Stück zu paaren mit der 6. Symphonie von Beethoven, weil es eben auch mit Umwelt zu tun hat und Pastorale und Land. Und das ist das, was wir heute doch sehr viel diskutieren, in diesem Stück schon angelegt worden. Also es ist eine große Sorge um unser Klima. Und ich finde, dass Stephen Stuckey das wunderbar musikalisch eingefangen hat. Er war selber auch anwesend bei den Proben. Wir haben dieses Stück öfters aufgeführt und unter anderem auch auf Tournee. Er war selber auch dabei und hat mich sozusagen auch betreut. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass diese gewaltigen Klänge, die er hier eingebaut hat, gespielt werden können. Es ist fast roh teilweise und rhythmisch dann ausschweifend. Das Stück endet sehr, sehr ruhig. Man hat das Gefühl, die Frage ist nicht beantwortet worden und wir können sie heute auch immer noch nicht beantworten, was mit unserer Umwelt passiert. Und ich hatte den Eindruck, dass Stephen Stuckey hier diese Frage in den Raum stellt, der lässt es ganz leise ausfließen, mit großem Orchester, großes Schlagwerk, Posaunen, viel Trompete und auch eben Pauke und Hörner. Also es ist für mich ein gewaltiges Werk und ich fand das einfach sehr, sehr schön, das mit der Pastoralen von Beethoven zu kombinieren.
Der Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra, Manfred Honeck, über seine aktuelle CD mit Beethovens 6. Sinfonie, der Pastorale und Stephen Stuckeys Komposition Silent Spring. Beide Werke reflektieren und zeichnen Landschafts- und Naturerfahrungen und generieren damit andere Perspektiven auf ein Thema, das die Welt derzeit wie kaum ein anderes beschäftigt. Und hier sind Honeck und das Pittsburgh Symphony Orchestra mit einem Ausschnitt aus dem 3. Satz »Lustiges Zusammensein der Landleute« aus Beethovens 6. Sinfonie in F-Dur Opus 68. Thank you. Manfred Honecks Lesart der 6. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. An der Seite des Pittsburgh Symphony Orchestra erkundet er sukzessiv den Sinfonienzyklus des Bonner Meisters, der in Wien und den Landschaften rund um die Metropole seine zweite Heimat fand. Hofmeisters Empfehlung, bleiben wir noch für einige Minuten in Österreich, denn es gilt zu annoncieren, neue Aufnahmen dreier Sinfonien von Anton Bruckner. Der steht ja im Vorfeld seines 200. Geburtstages 2024 bereits auf der Agenda so einiger renommierter Dirigenten. So umfassend wie Christian Thielemann das Thema Bruckner betreibt, gibt es allerdings keinen zweiten. Gesamteinspielung des Zyklus mit der Staatskapelle Dresden und den Wiener Philharmonikern und das Ganze dann gleich auch noch in Ton und Bild auf DVD. Worin genau liegt für Thielemann das Faszinosum des brucknerischen Sinfonienkosmos?
Für mich ist das Allererstaunlichste diese unglaubliche Atmosphäre, die sich einstellt. Also wenn Sie es richtig machen und wenn Sie es nicht mit einem aufgesetzten Effekt machen. Also Sie müssen diese Musik sich selber aus sich selbst heraus entwickeln lassen. Sie müssen natürlich steuern und das ist der große Reiz. Sie müssen an Bruckner ganz anders rangehen, als Sie meinetwegen an Mahler rangehen oder Richard Strauss oder gar Beethoven oder Brahms. Also Bruckner ist ein Fall für sich.
Ein Fall für sich, was durchaus im besten Sinne verstanden werden muss. Dirigent Christian Thielemann gleich mehrfach auf den Spuren Bruckners. Bei Sony Classical erschien gerade dessen 5. Sinfonie in B-Dur in der Fassung von 1878 und bei Unitel als DVD jetzt verfügbar Bruckners 1. und 7. Sinfonien in beiden Fällen Thielemann an der Seite der Wiener Philharmoniker. Exemplarische Lesarten, die Durchsichtigkeit, dynamische Schattierungen, Farbenpracht und Transzendenz miteinander eindrücklich verbinden. Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz, Introduktion, Adagio Allegro, aus Bruckners 5. Sinfonie in B-Dur. Thielemann und die Wiener Philharmoniker mit der 1878er Version des Werkes. Bruckner und kein Ende, ganz vorne dran mit ihren Sinfonien-Exegesen, Dirigent Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker auf CD und DVD mit den Sinfonien 1, 5 und 7, erschienen bei Sony Classical und Unitel. Wir hörten einen Ausschnitt aus Bruckners 5. in B-Dur, einen Ausschnitt aus dem ersten Satz, Introduktion, Adagio, Allegro. Hoffmeisters Empfehlungen und zu den tragenden Säulen dieser Sendung zählt fraglos die Rubrik Fragebogen Plattencheck, für die Prominente der internationalen Klassikszene Einblicke geben über ihre Beziehung zu Schallplatten, zu Tonträgern aller Art. Für die heutige Ausgabe stand Geigerin und Hochschulprofessorin Caroline Wittmann Rede und Antwort.
Welche Platte haben Sie sich zuletzt gekauft?
Ich habe zuletzt in Italien die neue CD von Joyce DiDonato gekauft, wo ganz viele verschiedene Stücke drauf sind, aus ganz vielen verschiedenen Epochen, zusammen mit Pomodoro und Maxim Emiljanicev, den ich wahnsinnig gerne mag als Dirigent.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Viel Gidon Kremer, viel Oistrach, viel Rostropowitsch, viel Karajan, Anne-Sophie Mutter, die damals noch wahnsinnig jung war, und Hans-Martin Schneid, soweit ich mich erinnere.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ich glaube, es war Itzhak Perlmann, damals mit Mozart-Violinkonzerten.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Beethoven-Sonaten mit Gidon Kremer und Martha Argerich.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Matthäus-Passion mit Philipp Herrewege. Dann das letzte Rezital von Fritz Wunderlich, da in England. Schubert, Werke für Violine und Klavier mit meiner alten Lehrerin Michelle Auclair und Geneviève Joie, die Frau von Dutilleux war. Beethoven-Violinkonzert mit Kreisler.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Brahms Doppelkonzert mit Gidon Kremer und Clemens Hagen und Nikolaus Hanoncourt. Das war wirklich eine Erleuchtung für mich.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Völlig unwichtig. Zum Beispiel dieses mit Gidon Kremer und Clemens Hagen, das hat so ein fast kultiges heutzutage mit Gidon Kremer noch mit so ganz riesigen Brillengläsern. Das war fast schon romantisch.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
An dem, was darin ist, wenn ich sie einlege und diese Spannung zu warten, was passiert, und auch bei Konzeptplatten, die auch was Programmatisches haben als Idee, wirklich die gesamte CD durchzuhören, im Sessel zu sitzen, einen Tee zu trinken oder ein Glas Wein und wirklich alles durchzuhören. Das ist der wahre Wert.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Ich denke so ungefähr 1000, aber einige davon sind noch auf dem Stapel derer, die ich wirklich auspacken muss und anhören muss, weil mir oft was geschenkt wird, wo ich denke, oh, das möchte ich unbedingt hören, aber komme nicht sofort dazu. Der Stapel ist angewachsen in den letzten Jahren.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Eric Lesage, Klavierwerke von Fauré.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, ganz viel.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
CDs.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ich dachte, sie wären schon so lange tot, aber sie sterben und sterben einfach nicht. Insofern, wenn sie jetzt noch nicht gestorben sind, habe ich große Hoffnung, dass sie ganz lange weiterleben.
Und diese Hoffnung teilen wir natürlich mit ihr, Caroline Wittmann, der heutige Gast im Fragebogen Plattencheck. Die aktuelle CD von Wittmann, vorgelegt beim Label ECM, übrigens überschrieben Aurora. Eine Solo-CD, die Werke von Hildegard von Bingen und Bach ebenso versammelt wie von Isaïe und Georges Enescu. Eine andere Referenzeinspielung Wittmanns, die Violinsonaten von Robert Schumann mit dem Pianisten Dennis Vachon.
Thank you.
Robert Schumann, die Violinsonate Nummer 3 a-Moll, der zweite Satz lebhaft gegeben von Caroline Wittmann und Dennis Vajon. Für mich nach wie vor die gültige Aufnahme des komplexen Werkes. Ja, nicht weit vom Schaffen Schumanns ist es zur Kunst von Johannes Brahms. Beide Komponisten verband unter anderem eine große Affinität zum Kunstlied. Nicht ganz so populär wie Schumanns Lieder sind die von Brahms, was allerdings rein gar nichts über ihre Kunstfertigkeit aussagt. Wie auch immer, Sängerin Anna-Lucia Richter, unlängst vom Sopran zum Mezzosopran-Stimmfach gewechselt, hat ausgewählte Klavierlieder des Komponisten eingesungen, begleitet von Amiel Buschakewitz für das Label Pentatone. Und anlässlich zweier Konzerte im Leipziger Gewandhaus hatte ich Gelegenheit, mit Richter über das Projekt zu sprechen. Frau Richter, Ihre erste CD im Mezzosopranfach steht im Zeichen von Brahms Liedern. Wie Sie im Booklet schreiben, ein idealtypisches Repertoire für diese Lage.
Ja, das finde ich, kann man wirklich sagen. Also Brahms ist einer der wenigen Komponisten, der ganz offensichtlich die tiefere Stimme sehr geschätzt hat. Es gibt wirklich viele Lieder bei Brahms, die nicht transponiert werden müssen für Mezzosopran. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn man denkt, auch zum Beispiel bei Schubert-Liedern. Wir kennen alle die alten und berühmten Fischer-Dieskau-Aufnahmen zum Beispiel. Und das ist natürlich alles in der mittleren oder tiefen Ausgabe dann transponiert. Und das ist bei Brahms eben anders. Da gibt es schon ziemlich viel Repertoire, was original für die tiefere Stimme gedacht ist. Und das ist natürlich gerade als Einstieg als Mezzosopran, um sich zu präsentieren, dann ideal.
Inhaltlich gemeinsam ist den von Ihnen ausgewählten Liedern das Dunkelschattierte, die Melancholie. Es geht um Vergänglichkeit, Schmerz, um Sehnsucht und Dämmerung. Im Prinzip sind das Kategorien, die das Ausdrucksmedium Musik am besten kann, richtig?
Ich finde schon, genau, dieses Zwitterstunde zwischen Tag und Nacht, diese blaue Stunde, die eigentlich nicht definierbar ist, zu welcher Hälfte sie so eigentlich gehört. Da liegt ja ganz viel Mysterium und ganz viel Geheimnis drin und das kann die Musik natürlich ganz wunderschön vertonen. Natürlich gehört zu dieser Dämmerung oder den Dämmerstunden, wie wir das nennen bei diesen Liedern, auch die metaphorische Seite mit dazu. Es geht nicht immer ausschließlich um das Licht oder um den Stand der Sonne, sondern es geht auch darum, was man assoziativ mit Dämmerung verbindet, der Übergang zwischen Leben und Tod, emotionale Entscheidungen, die nicht eindeutig sind. Und all das hat natürlich bei unserer Programmgestaltung für diese Aufnahme auch eine Rolle gespielt.
Und dann muss man natürlich auch auf die Güte des Textmaterials zu sprechen kommen. Welche Bedeutung haben die Liedtexte für Ihren Gestaltungswillen?
Ich finde das bei Brahms sehr besonders, weil es gibt so viele Menschen, die behaupten, dass Brahms zu oft Gedichte vertont hat, die nicht von äußerster Güte waren und dass er zurückgeschreckt ist vor wirklich großen poetischen Meisterwerken. Ich glaube eher, dass es andersherum ist. Man weiß, dass Brahms eine wahnsinnig große Bibliothek hatte und wirklich eine Leseratte war. Und der kannte sich wirklich aus. Und ich glaube, der hat bei kleinen und einfachen Gedichten, auch bei Volksliedgedichten, einfach gesehen, was da alles erweckt werden kann, was da alles drin schlummert und was durch die Musik unterstützt werden kann. Und das fand ich bei Brahms jetzt sehr besonders. Ich finde Texte als Sängerin unglaublich wichtig. Ich mag es sehr, Worte nahezu zu schmecken beim Singen. Also ich finde, man kann das Wort still oder schweigen nicht genau gleich singen wie laut oder wie Glück. Gerade das Still hat einfach die Möglichkeit, schon durch das S und T, durch diesen Konsonanten am Anfang, durch das Sch, schon die Stille mit sich zu bringen. Es hat schon dieses Lautmalerische von Psst in dem Still impliziert. Genauso bei Schweigen, während Glück sich wunderbar singen lässt, wenn man auf das Ü geht und mit dem CK aber diese Kürze unterstützt und dadurch bekommt es so etwas Juchzendes, Fröhliches. Und das macht mir sehr, sehr großen Spaß, über dieses Lautmalerische in einzelnen Worten die jeweilige Emotion, die in den Texten schlummert, mit zu unterstützen.
Ein wesentlicher Punkt für Liedsängerinnen und Sänger ist ja der Begleiter am Klavier, denn der ist Spiegel, Vor- und Nachbereiter oder Kommentator dessen, was sie tun. Eine nicht zu unterschätzende Rolle. Also, was sollte ihr Idealbegleiter mitbringen?
Das stimmt allerdings. Und es ist immer diese Debatte, darf man das überhaupt noch Liedbegleiter nennen oder ist das abwertend und das muss Liedpianist oder Duopartner sein? Und ich finde eigentlich, dass das Wort Liedbegleiter ein wunderbares Wort ist und überhaupt nicht abwertend, denn es bedeutet, dass da eine Fähigkeit von dem Pianisten gefordert wird, die er eben als Konzertpianist nicht so dringend benötigt, nämlich sich eben auch mit den Texten auseinanderzusetzen, auch ganz genau zu wissen, worum geht es hier textlich und inhaltlich, wie unterstütze ich die Atmosphäre, bin ich gerade mit meiner Klavierlinie unterstützend auf der gleichen Ebene wie der Sänger oder ist vielleicht sogar eine Ironie, ein Kontrast im Klavier, drücke ich da etwas aus, was der Gesang gerade gar nicht ausdrückt und dadurch wird vielleicht der ganze Text in ein anderes Licht gerückt. Das gibt es zum Beispiel bei Gustav Mahler sehr oft, dass die Ironie im Gesang gar nicht so vorhanden ist, aber in der Begleitung umso mehr. Und dieses Verständnis für Atmosphäre schaffen und auch natürlich ein ganz, ganz wichtiges Verständnis für Atmung kann ein Pianist mitatmen. Oft sind Instrumentalisten perfekt auf der Eins, genau richtig und sagen dann, Moment, der Sänger ist doch zu spät. Es ist aber immer die Frage, ist der Konsonant auf der Eins? Da gibt's dann noch keinen Klang drauf. Trotzdem fängt der Sänger ja rechtzeitig an. Dann muss aber der Instrumentalist minimal danach kommen, sonst klingt es, als wäre man nicht zusammen. Und das sind alles Dinge, die ein Liedbegleiter natürlich aus dem FF beherrschen muss, damit das alles perfekt zusammengehört. Und dann gehört einfach auch eine ganz große Portion Bauchgefühl dazu, die man nur gemeinsam entwickeln kann, wenn man eben zusammen sich die Zeit nimmt, in Ruhe zu proben. Das kann eigentlich nicht am ersten Tag schon da sein, sondern das ist ein gemeinsames Kennenlernen. Und darum ist es mir auch immer so wichtig, dass ich mit meinen Liedduo-Partnern, Liedbegleitern genug Zeit habe, zusammenzuwachsen und nicht mit dem noch so fantastischsten Konzertpianisten mich einen Tag vor ein Konzert treffe und irgendetwas zusammenzimmere, weil das meiner Meinung nach eben nicht das ist, was in einem Liederabend gefragt ist.
Die Mezzosopranistin Anna-Lucia Richter, gerade war sie zu Gast im Leipziger Gewandhaus, vor kurzem auch die Veröffentlichung ihres aktuellen Albums mit Brahms-Liedern beim niederländischen Label Pentatone an der Seite des Pianisten Amiel Buschakewitz. Ein Höreindruck daraus jetzt. Johannes Brahms, Mädchenlied. Johannes Brahms, Mädchenlied. Mezzosopranistin Anna-Lucia Richter wurde begleitet von Amiel Buschakewitz. Brahms-Lieder, so ist Richters neue CD überschrieben. Hofmeisters Empfehlung am 12. des Monats jährt sich der Geburtstag des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams zum 150. Male. Ein Datum, das das Label Warner Classics zum Anlass nahm, eine 30-CD-Box mit nahezu sämtlichen Werken des Briten zu lancieren, aufgenommen von einigen der bedeutendsten Dirigenten, Solisten, Ensembles und Orchester der Insel. Besonders interessant einige selten eingespielte Preziosen des Meisters, wie die Six Studies in English Folk Song. Eileen Croxford, Violoncello und Gerald Moore, Klavier, mit der Nummer 6, As I Walked Over London Bridge. Ralph Vaughan Williams, Six Studies in English Folk Song, daraus As I Walked Over London Bridge, eine Aufnahme mit Eileen Croxford und Gerald Moore. Zum 150. Geburtstag des englischen Neoromantikers legte das Label Warner Classics, wie gesagt, eine 30-CD-Box mit nahezu sämtlichen Werken des Meisters vor. Worüber wir im Übrigen sprechen werden bei MDR Klassik am Morgen an besagtem 12. Oktober. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlung. Wir hören uns wieder am 12. November, kommende Woche an dieser Stelle dann mein Kollege Klaus Fischer. Mit Dank für Ihr Interesse verabschiedet sich Martin Hofmeister. Nachzuhören die Sendung unter mdrklassik.de.